scheiden, wie ein Hirte die Schafe wegteilt. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ihr erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich begleitet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Rechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verdammten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt, ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet, krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig und durstig und als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben.
Projekte und eine ist dann nach Zwickau gekommen, glücklicherweise zu mir.
Und die Stelle in Matthäus 25, das ist so eine prägende Stelle für mich und vielleicht auch eine prägende Stelle für die Zeit. Man fragt sich in der heutigen Zeit oder derzeit in den Medien immer so, warum? Warum gibt es Flüchtlingsströme? Warum kommen die alle nach Deutschland? Man fragt sich vielleicht selber, warum geht es uns Deutschen so gut und warum geht es denen woanders so schlecht? Warum sind wir als Deutsche so attraktiv für Flüchtlinge, die von sonst wo herkommen, warum wollen die unbedingt hierher? Man könnte sich genauso fragen, warum müssen wir uns mit Ausländern beschäftigen, warum muss ich mich mit Ausländern beschäftigen? Es sind ganz viele Fragen, wo ich natürlich nicht alles antworten habe. Außer auf die letzte vielleicht, warum müssen wir uns mit Flüchtlingen beschäftigen, warum mache ich das? Warum beschäftige ich mich mit Flüchtlingen? Also ich für mich persönlich bestimmt nicht, weil ich besonders guter, toller Mensch bin. Ausländer sind mir eigentlich ein Großteil meines Lebens vollkommen am Hintern vorbeigegangen. Ich mochte die nicht. Sie waren mir absolut nichts wert. Ich habe mich nicht darum geschärft, warum die überhaupt da sind. Es war mir egal, wie es ihnen geht. Und den Kontakt hatte ich eigentlich bis auf jemand, was über den Tresen gegeben hat, beim Gemüsehändler oder beim Döner, hatte ich einfach keinen Kontakt. Ich mache nicht Flüchtlingsarbeit, weil die besonders toll ist, weil die mir Spaß macht oder weil ich mich aufopfern will für einen Herr oder sowas. Das ist nicht mein Ziel, da schöpfe ich nicht meine Kraft oder puder mein Ego damit ab. Sondern es steht einfach so in der Bibel drin, dass wir uns mit Ausländern zu beschäftigen haben. Der Blick auf Ausländer der Bibel, der ist gefühlt, war da in den Predigten, die ich beim Leben gehört habe, absolut nie vorhanden. Das hat bis vor einem Jahr eigentlich niemand interessiert. Da ist auch in Kirchen meiner Meinung nach viel zu wenig darüber erzählt worden. Man muss das vielleicht auch zu der Zeit einfach nicht. Zumindest nicht bei uns. Was sagt denn die Bibel über Ausländer? Was sagt denn die Bibel über Flüchtlinge vor allem? Das ganze Alte Testament ist voller Flüchtlingsgeschichten. Die einen größer, die anderen kleiner, aber irgendwie ist auf jeder dritten, vierten Seite geht es um Flüchtlinge. Geht es um Ausländer, geht es um Asylbetrüger, geht es um flüchtig gewordene Straftäter, geht es um straffällig gewordene, die sich in ein anderes Land abgesetzt haben und der Herr hat die Leute einfach genommen und hat die benutzt, um mit den großartigen Taten der Bibel zu lassen. Wer sind denn die Leute? Die fallen ihnen immer gar nicht so richtig ein. Das ist zum Beispiel der Abraham. Abraham als Asylbetrüger. Nach heutigem Recht könnte man es eindeutig sagen, da gibt seine Schwester, er seine Frau als Schwester aus. Voilà. Er hat Angst gehabt, in das Land zu gehen oder dort dem Land zu sein und umgebracht zu werden. Also hat er gesagt, das ist meine Frau und hat die sogar kurzzeitig mal abgegeben. Eindeutiger Asylbetrüger. Josef, einer davon seiner, also Josef, der Sohn Jakobs, ist einer davon seinen Brüdern verfolgt wird, da er später wegen angeblichen sexuellen Übergriffen verurteilt wird. Also für die Ägypter war das nicht angeblich. Da Josef ist dorthin gekommen und ist verurteilt worden als straffälliger Sexualtäter. Saß da im Gefängnis und der Herr hat auch den genommen, hat ihn wieder gehoben aus seinem Drecksloch im Gefängnis. Und hat mit denen Geschichte gebaut. Hat Ägypter davor bewahrt, zu verrecken und in der Reichtumszeit ihren Wohlstand zu verprassen, um dann in der Hungersnot, die hinten dran ist, nichts mehr zu essen zu haben. Da hat er den Josef geschickt und hat mit den Flüchtlingen angefangen, Ägypten aufzubauen. Und Ägypten davor zu bewahren, große Fehler zu begehen und eine Blütezeit in Ägypten hervorgerufen. Sein Vater, der Jakob, letzten Endes genauso Wirtschaftsflüchtling, flieht aus einem anderen Land, weil er nichts mehr zu essen hat, in ein neues Land, wobei er nicht mal weiß, dass er einer Sohn dort ist, und holt seine ganze Familie hinterher. Also mir oft zu sagen, jeder kann ja kommen, aber bitte nicht die ganze Familie. Das ist genau dort passiert. Wirtschaftsflüchtling mit Familiennachzug. Das könnte man noch unendlich weiterspielen. Ich möchte noch ein paar Beispiele nennen. David spielt verrückt. als er zu den Philistern geht und bei den Philistern Asyl braucht, weil er Saul töten möchte, da spielt er dort behindert, als politisch verfolgter Asylbetrüger. Im heutigen Fall heute würde man sie wieder nach Hause schicken, weil er als Betrüger ist ja nicht behindert. War damals nicht so gewesen. Hat man damals vielleicht einfach nicht so gesehen. Und letzten Endes Mose noch als Straftäter. Mose hat jemanden umgebracht. Wir sehen das immer bloß so von der einen Seite, aus der Seite, wo man drauf guckt, guck mal, das ist ein Sklaventreiber und Mose hat ihn befreit. Nee, in erster Linie hat Mose einen Staatsbediensteten, jemand, der auch nur für seine Arbeit Geld gekriegt hat, umgebracht. In unserem Falle, nee, ich weiß gar nicht, da fällt nicht im Deutschen ein, was dasselbe wie Sklaven ist. Aber gibt es sicherlich im Deutschen auch. Man kennt immer nur die Sicht der gute Mose, aber eigentlich ist es ein Straf, ist es ein Totschläger, der an seinem Angst hatte und dann geflohen ist. Jesus als Säugling ging das ähnlich. Seine Eltern haben ihn geschnappt und sind mit ihm vor Herodes geflohen. Der Einzige eigentlich, ich habe jetzt nicht alles durchgekramt, was ich kenne, aber Jesus war der Einzige, der vielleicht einfach nur einen Grund hatte zum Fliehen, ohne dass er einen Fehler begangen hat. Was sagen wir oft über solche Leute, was sagen wir oft über Verfolgte, was sagen wir über straffällige Ausländer, Asylbewerber, was sagen wir über Asylbetrüger? Bitte bleibt doch zu Hause. Wir sagen oft, es dürfen alle kommen, aber bitte keine Verbrecher. Bitte keine, die straffällig geworden sind. Alle aber bitte keine Wirtschaftsflüchtlinge, alle aber bitte nicht die ganze Familie hinterher. Das so als Rückblick ins Alte Testament. Wer da drin sucht, wird noch viel mehr Geschichten finden, wo einfach Flüchtlinge benutzt werden, wo Ausländer benutzt werden, im eigenen Land was Gutes zu bringen. Das kann Deutschland genauso zugute werden, das kann man sich vielleicht immer mal vor Augen halten, wenn man Angst hat, was alles hier in Deutschland noch passieren wird. Ein Vers aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 9. Sei gastfrei ohne Murren. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Ein ganz interessanter Vers, den möchte man sich immer ein bisschen vor Augen halten. Sei gastfrei ohne Murren. War ein Satz, den habe ich mein ganzes Leben lang nicht ernsthaft verstanden, weil er mich einfach nicht interessiert hat. Gastfrei, könnte man als Freiheit vor dem Gast bezeichnen, weil Eintritt frei ist auch frei vom Eintritt. Aber das ist ja nicht gemeint. Das ist ja Gastfreiheit im Sinne von frei für den Gast. Wenn wir einen Gast haben, dann bezahlt er nicht. Das ist für den frei. Das soll man machen ohne Murren, wenn es unser Gast ist. Und der Nachsatz von diesem ersten Satz ist, dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Bei dem ersten gibt es keine Einschränkung. Die Gastfreiheit soll einfach jeder ausüben, weil das kann jeder ausüben. Den Nachsatz, dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, kann man logischerweise. Das hat nicht jeder alle Gaben und jeder kann nur mit der Gabe dienen, die er hat. Und das ist der eine den anderen, aber gastfreundlich sollen sie alle sein. Ganz interessanter Vers, wenn man auf den Matthäus 25 Vers, Matthäus 25, den ich vorhin gelesen habe, da drauf guckt. Was passiert dort? Jesus kommt zum Weltgericht mit seinen Engeln und trennt, ich sag mal, die Kinder des Himmels und die Kinder der Finsternis voneinander. Er trennt Menschen kommen und die anderen Menschen, die in die Hölle gehen. Das ist eine schöne Art der Bibel, die spricht doch relativ klar. Da gibt es nicht so zwischendrin oder vielleicht bin ich doch in der Hölle, aber wenn ich noch lange noch im Fegefeuer wäre, dann komme ich doch in den Himmel. Nee, sowas steht einfach nicht dort. Da trennt die und er sagt, ohne dass er gefragt wird, zu denen, die auf der Seite stehen, die ins ewige Leben zu unserem Herrn Jesus Christus gehen. Ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt mir zu trinken gegeben, ihr habt mich beherbergt, ihr habt mir Kleidung gegeben, ihr habt mich im Gefängnis besucht. Und als ich ein Fremdling war, habt ihr mich beherbergt. Und die standen mit fragendem Blick dort und haben überlegt, wo haben wir denn das gemacht? Und haben keine ernsthafte Antwort gefunden, weil sie Jesus auf der Welt noch gar nicht so erkannt hatten. Und fragen, wo haben wir denn das gemacht, Jesus?
wie wir es vielleicht auch machen würden, wo haben wir dir denn gedient? Wo haben wir dir denn zu trinken gegeben, zu essen und die ganzen anderen Sachen? Und Jesus antwortet und sagt, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es getan habt, einen meiner geringsten Brüder hat es mir getan. Also in den geringsten Leuten, die um uns herum sind, haben wir das gemacht. Und genauso kommen die Menschen, die auf der schlechten Seite, auf der Seite der Verdammnis stehen und fragen dasselbe. Und Jesus sagt, na, dort, wo ihr es eben nicht gemacht habt, da habt ihr es auch nicht für mich gemacht. Dort, wo ihr den am Straßenrand habt stehen lassen, ohne dass ihr wisst, was eigentlich mit dem ist. Dort, wo euch jemand etwas gebeten hat und ihr habt es denn nicht gedient. Dort habt ihr es auch nicht für mich gemacht. Ich komme dann gleich nochmal auf den Petrus, weil er sehr wichtig ist. Wenn man den ganzen Text von Matthäus nur so betrachtet, könnte man darauf kommen, dass man durch seine Taten gerecht wird. Das will ich nicht gesagt haben, das stimmt nicht. Wir kommen in den Himmel einzig und alleine durch unseren Vater Jesus Christus, der unsere Schuld, unsere ganzen Fehler und unsere Dummheit weggenommen hat. Und auch deswegen den Weg in den Himmel freimacht. Aber anscheinend haben alle, die in den Himmel kommen, die gleiche Eigenschaft, weil Jesus in der Situation, wo er gefragt hat, wo haben wir denn das getan, alle gleich anspricht und sagt, ihr habt das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht. Es ist nicht unser Lohn, in den Himmel zu kommen als Christen, sondern es ist eine Eigenschaft, von der er spricht. Anscheinend sind alle, die in den Himmel kommen, haben solche Eigenschaften, haben anderen zu trinken gegeben, haben andere beherbergt, haben Fremdlinge aufgenommen, haben andere im Gefängnis besucht. Jetzt vergessen, wahrscheinlich, egal. Das ist unglaublich. Jesus schert nicht die Leute über den Kern, sondern da kann das getrost zu jedem sagen. Man muss dort auch nicht Leute ausgrenzen. Sagt, ihr seid die, die in den Himmel kommen, und drei von euch, die haben Flüchtlingen geholfen. Und drei von euch waren gastfreundlich, drei von euch haben fast zu trinken gegeben. Und die anderen 1000, die sind einfach so im Himmel. Nee, da spricht die alle an. Es ist unsere Eigenschaft als Christ, dass wir das zu machen haben. Es ist unsere Eigenschaft, die wir besitzen, wenn wir in den Himmel kommen. Das wird zur jetzigen Zeit der Text relativ oft vielleicht sehr, ich sag mal, christenliebend ausgelegt. Weil Jesus spricht, zumindest also mit den guten Leuten auf der guten Seite redet, spricht doch, was er getan hat, einen der geringsten Brüder. Das habt ihr mir getan. Ich bin mir sicher, dass mit den Brüdern nicht die Gemeindeglieder gemeint sind. Das sagt er erstens nur im ersten Teil und nicht im zweiten, wo er von den Verdammten redet, was die nicht getan haben. Es geht dort nur um die Geringsten. Was im Petrusbrief nochmal beschrieben war, seid gastfrei ohne Mann, dieses ausnahmslos. Nicht seid gastfrei euren Leuten, die ihr kennt, das ist totaler Schwachsinn. Aber es wird, ich denke auch in nächster Zeit, unseren deutschen Kirchen sicherlich werden, dass gesagt wird, sei gastfreundlich, aber nur euren Brüdern, nur euren Christen. Das glaube ich nicht. Prüft das gerne an der Bibel und tut die anderen 1000 Bibelstellen darüber raussuchen, wo es um Gastfreundlichkeit geht. Aber nicht gastfreundlich sein jemanden, der mein Bruder ist, weil er gehört einfach zur Familie. Das geht nicht. Hoffentlich erinnert ihr euch dran, wenn das in Zukunft sicherlich immer öfter gepredigt wird, weil es bequem ist. Und man da damit auch in Gemeinden nicht aneckt, die doch recht braun angehaucht sind. Aber das steht nicht hier. Könnte man sich die Frage stellen, wie man das denn schaffen soll? Die Bibel ist nicht nur ein Buch, was Fragen aufwirft und ihn hoffnungslos darstellen lässt, sondern hat meist auch noch irgendwo in der Nähe der Bibelstelle, wo man keine Hoffnung mehr hat, irgendwo die Lösung. Wie sollen wir das schaffen? Steht 28, Vers 18. Da spricht Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie halten, lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da schöpfe ich meine Stärke draus. Da schöpfe ich die Lust draus, jeden Tag wieder auf Arbeit zu gehen und mich mit hoffnungslosen Menschen zu beschäftigen. Mich mit Menschen zu beschäftigen, die hier irgendwie an der Wand stehen und nicht davon wegkommen. Ausländer, die 18 Jahre in so einem gammlichen Heim sind und keine Ahnung, irgendwo meine Heimat zu finden, weil sie es nicht schaffen, eine Wohnung zu ziehen, weil sie es nicht dürfen, nach Hause gehen, also in ihr ursprüngliches Land können sie nicht, die haben keine Hoffnung mehr. Und wenn man da damit arbeitet, könnte man die Hoffnung damals auch verlieren. Deswegen kann ich so eine Arbeit nicht aus mir heraus machen und ich behaupte, niemand kann ernsthaft so eine Arbeit aus sich heraus machen. Es wird eine Arbeit sein, die wir als Christen machen müssen. Die ich machen kann in meinem kleinen Zwickau, die wir alle Christen auf der Welt aber machen müssen für die Leute, die uns hier besuchen, die Gäste sind, wo wir gastfreundlich sein müssen. Nicht, weil wir doll sind, sondern weil der Herr die Gewalt hat, weil der Herr das schenken kann, dass wir mit so vielen Flüchtlingen umgehen können, weil der Herr unsere Herzen öffnen kann und sagen kann, Mensch, wir schoben, wir haben so viel Platz bei uns in der Kirche, lasst uns doch die Kirchbänke mit Flüchtlingen auffüllen. Das ist also unsere Hoffnung von der Lutherkirchgemeinde. Wir haben sehr viele Flüchtlinge bei uns. Und die bringen natürlich nicht nur Freude mit. Die bringen auch viele Probleme mit und man muss sich viel mit denen beschäftigen. Und trotzdem ist es immer wieder gesegnet, die da zu haben. Die sind für uns ein Segen in ganz vielerlei Hinsicht. Die bringen ganz viele gute Sachen mit. Die bringen Sichtweisen auf Bibelstellen, die ich in Deutschland noch nie gehört habe. Ich bin so in der Bibel, in so einem Christsein reingewachsen. Ich musste mich nie ernsthaft nochmal dafür entscheiden, dass ich Jesus Christus lieb haben will. Ich hatte Jesus Christus einfach lieb. Das ist die ganze Zeit lang so vorgelebt worden. Und irgendwann war das bei mir einfach so. Ich habe Jesus lieb und ich habe Jesus als meinen Vater kennengelernt. Und die Bibelstelle, die ich tausendmal gehört habe, schafft ein Flüchtling, der 3 Monate irgendwas mit dem Glauben zu tun hat, mir 3 Fragen zu stellen, wo du eine Sicht findest, die du noch nie hattest. Unglaublich gut, unglaublich wertvoll, die Bibelstunden, die man mit denen zusammen haben kann. Weil die eine Art und Weise haben zu fragen und eine Art und Weise mal auf den Text zu gucken, die wir als Deutsche gar nicht bieten können. Wo sind uns Flüchtlinge Engel geworden in der Luthergemeinde? Wir tragen unheimlich viele Flyer aus. Einfach weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, uns um die Bahnhofsvorstadt zu kümmern. Wir wollen dort gerne viele Bahnhofsvorstädter in unsere Kirche bringen, denen zeigen, was das Evangelium ist. Und die nehmen die Zettel und verteilen. Das haben früher Rentner gemacht und Mutis mit Kinderwegen. Wenn man von Zeit reden kann, waren das immer noch die, die anscheinend am meisten hatten. Aber wer wirklich Zeit hat, sind die Flüchtlinge. Und die teilen uns so 10.000 bis 15.000 Flyer aus im Jahr. Einfach, weil sie es können. Nicht, weil die sagen, wir sind der geborene Briefträger, sondern weil die sagen, das ist unsere Aufgabe. Endlich können wir mal was machen. Wir sind nicht dazu verdammt, einfach nur dumm rumzusitzen, sondern wir können was tun. Ebenso in der Kleiderkammer, irgendwie ist mir mit meiner Arbeit vor kurzem eine Kleiderkammer so ein bisschen angeschnappt, in Zwickau Verwaltungszentrum. Das wäre einfach ohne die gar nicht machbar. Jemanden, den man ernsthaft mal schnell anrufen kann, kann sagen, ich brauche dich in einer Stunde und die rennen mit der Tür ein. Ich habe viele Deutsche, die mir helfen. Und auch viele Springer von den Ausländern, die dann einfach mit da sind. Meine Ausländer können kein Deutsch unterrichten. Aber ich möchte, wir haben den Deutschunterricht, sehr viele Lehrerinnen sind, die sich da, ich sag mal so wahlweise 4 bis 20 Leute kümmern, die da dann kommen. Meine Ausländer können keinen Deutsch unterstreichen. Das bringt ihnen nicht so gut Sinn in mich. Aber die können sich mit Nein setzen und auf meine Lehrerinnen aufpassen, weil ich nicht weiß, was ich für Schüler kriege, die dann da drinnen sitzen. Ich bin selber nicht dort. Ich habe zu der Zeit bin ich nicht dort, sondern muss Bibelstunde vorbereiten. Das machen unsere Flüchtlinge. Ich möchte euch einladen, mit denen Kontakt zu haben. Ich möchte euch einladen, welche Bibel darauf vorbereiten zu lassen. und möchte euch einladen, keinen Unterschied zu machen. Weil es gar nicht in unserer Hand ist, zu entscheiden, warum ist der Herr in Deutschland. Ich bin sehr froh. Ich muss bei niemandem entscheiden. Du darfst hier bleiben, du darfst nicht hier bleiben. Das Einzige, was ich machen kann, ist für die Leute, die das entscheiden müssen, zu beten, dass die gute Entscheidung fällt. Aber an mir geht der Kelch glücklicherweise vorüber und der Herr möchte schenken, dass das immer so bleibt. Weil ich sehr viele Leute habe, die Straftäter sind, die irgendwann oft hier in Deutschland was falsch gemacht haben. Vom Einfachsten, dass sie mit ihrem Führerschein Auto gefahren sind, der hier in Deutschland nicht gültig ist. Darüber, dass sie in Deutschland anfangen, Drogen zu nehmen, weil sie die ganze Zeit auf 5 Quadratmeter hängen in ihrem Heim, das seit langer Zeit. Ich will das nicht entschuldigen, ne? Das ist trotzdem nicht gut, Drogen zu nehmen. Und ich möchte das nicht rechtfertigen, das ist verboten in Deutschland. Aber das spielt sicherlich da eine Rolle mit Nein, dass die ihren kleinen Raum ein bisschen größer machen wollen. Und auch andere straffällig gewordene Ausländer, mit denen ich Kontakt habe. Und trotzdem sind die mir ans Herz gewachsen. Trotzdem kann ich mit der Bibel lesen und kann trotzdem mit denen beten. Ich möchte den Unterschied gar nicht mehr machen. Am Anfang habe ich das sicherlich, wo ich darüber nachgedacht habe, naja, soll ich, gehört eine wieder nach Hause. Das ist eine Einstellungssache. Werft das von euch ab. Macht das einfach nicht, das bringt euch nicht weiter. Das hemmt euch bloß davor, eure Gedanken in andere Wege zu leiten, wo sie vielleicht einfach vorher was Sinnvolles rauskommt. Das Schlimmste, was man machen kann, ist wahrscheinlich die Geschichte, wie es Polen macht, die sagen, alle Ausländer, aber nur Christen. Das klingt erstmal sehr nett, aber uneigentlich tut man da damit erstens eine riesen Chance verschenken, nämlich Muslimen vom Glauben zu erzählen, und zweitens hat es mit Menschenliebe und Liebe deinen Nächsten einfach nichts zu tun. Wenn ich einen Christ bevorzuge vor jemand anderem, dann ist es einfach nicht richtig. Das findet man so nicht in der Bibel. Den Unterschied hat Jesus nicht gemacht, als er durch die Welt gegangen ist. Der hat sich vor allem mit Leuten getroffen, die anders getickt haben als er, die das nicht so sinnvoll erachtet haben, was er gemacht hat, und hat sich mit denen auseinandergesetzt. Einige meiner Leute, die kommen als Moslems oder als Atheisten hier nach Deutschland und haben hier vom Evangelium erfahren, brennen innerhalb von kurzer Zeit dafür, weil die gelernt haben, was es heißt, einen Gott zu haben, der ihn immer so ein bisschen festhält, bevor man irgendwie runterfällt, wieder auffängt. Und dann wieder fallen lässt und wieder auffängt. So dieses Zappeln lassen wie in den Hase, den man an den Ohren hält. Das haben die in ihrem Gott erkannt, den die hinterhergerannt sind. Wo die hier in Deutschland sehr schnell sagen können, wenn sie sich mit dem Christen beschäftigen, nee, es gibt einen anderen Gott, der ist viel besser. Der hat mich lieb. Gott, der mich geschaffen hat nach seinem Ebenbild. Und er hat da wieder die Gefahr, die von manchen Kanzeln gepredigt wird, wo Leute einfach sagen, Allah ist derselbe Gott wie unser christlicher Gott, nur aus einer anderen Sicht. Total grausig. Ich war vor kurzem in einer Gemeinde, wo das von anführungsstrichen geistlichen so vertreten wird. Das ist einfach unglaublich, wenn man sowas sagen kann. Keiner meiner Ostländer findet eine Gemeinsamkeit von Allah und unserem christlichen Gott. Es kann einfach keine geben. Das sind vollkommen verschiedene Gottheiten. Wenn ich sage, mein Gott ist der Einzige, mit dem den Gips gehen, dann kann ich sowas nicht von der Kanzel predigen. Das wird aber gemacht. Einer, den ich euch heute mitbringen wollte, ist der Saman. Der ist leider krank. Da ist zum Beispiel so einer, der hier in Deutschland Christ geworden ist. Vielleicht vor einem anderthalb Jahr ist da ernsthaft fragend geworden und hat, ich sag mal, die Bibel auseinandergepflückt. Hat sich alles Mögliche rausgesucht, alles, was er nicht verstanden hat. Abendmahl, was ist Abendmahl? Glaubensbekenntnis, was ist das Glaubensbekenntnis? Warum ist Gott mein Vater? Wie kann denn das sein, dass der verlorene Sohn von seinem Vater wieder aufgenommen wurde? Wo er doch so frech war. Und hat es aufgefressen, hat die Bibelstellen in sich eingesogen. Und jetzt sitzt er als Praktikant, weil ich ihn leider nicht in ernsthafter Arbeit vermitteln kann, als Praktikant bei mir im Büro und geht mir tagtäglich zur Hand, wenn er nicht gerade krank ist. Er ist leider sehr oft krank. Aus dem geschuldet, was er in seinem Leben vermeintlich erlebt hat. Das ist eigentlich sehr traurig. bete oft für den, dass der wieder mehr gesund ist. Aber sowas bringt ein Flüchtling sein vielleicht einfach mit sich. So dieses nicht wissen, was morgen ist, bin ich morgen noch da, darf ich bleiben oder schicken sie mich morgen nach Hause. Dieses, ich renn dreimal am Tag zum Briefkasten, das kann ich mir einfach nicht abgewinnen. Das muss ich vielleicht auch nicht, ich kann ihn bloß lieb haben. Und bin froh über jeden Tag, wo mir etliche Stunden zur Verfügung steht und einfach macht, wo ich ihn brauche. Der macht für mich Übersetzungen, der arbeitet daran, dass wir sonntags die Predigt übersetzen können, dass die Predigtexte übersetzt sind. Und macht mir ganz viele Sachen am Computer, wo ich einfach keine Lust habe. Ich sage, das schaffe ich nicht, ich mache was anderes. Der ist für uns ein Segen. Und kaum aber hierher als Moslem. Wie viele Leute tun wir denn wegstoßen, wenn man diese Eigenschaft zwingend benutzt, um zu sagen, wir nehmen bloß Christen auf? Wie viele Christen lassen wir da übers Messer, weil wir auf die keinen Bock haben, als Moslems aufzunehmen, als Gäste aufzunehmen und dann tja, denen vom Evangelium erzählen zu können? Bekehren du nicht mehr die, bekehren du die, der Herr Jesus? Und das auf eine total verrückte Art und Weise, aber die Möglichkeit zu bieten, das denen hier in Deutschland zu geben, die ist einfach gerade unglaublich gut, unglaublich wichtig. Und es waren noch nie Moslems so wenig gläubig wie jetzt. Die kommen ja wirklich hier nach Deutschland, weil die sagen, nein, bei denen ist ja der Gott nur noch ein Arschloch. Die sind ja total verlassen. Die beten fünfmal am Tag und machen und tun und beten für ihren Allah und letzten Endes sitzen sie als Flüchtlinge hier im Heim. Die sind beispielsweise als Moslems. Die kann man abholen und Christ sein und sagen, guck mal, es gibt einen Gott, der dich ernsthaft lieb hat. Der dich nicht nur ein bisschen rettet und dir einen Weg vorschreibt, wie du zu leben hast, damit du dir gefällst, sondern in der dich auch lieb hat mit deinen ganzen Macken und mit den ganzen Fehlern, die du machst. Und da gibt er eine Möglichkeit, ins Paradies zu kommen, ohne dass du dich irgendwie aufopfern und zermartern lassen musst. Das ist die Botschaft, die wir als Christen haben, die wir weitergeben können. Da kann ich da gar nicht dazu sagen. Es gibt sicherlich viele Geschichten, die ich noch erzählen könnte, aber wir können nachher einen Kaffee trinken, vielleicht noch drüber reden, wenn euch was interessiert über Flüchtlingsarbeit. Dann sprecht mich an, wenn ihr Lust habt, Flüchtlinge kennenzulernen, dann kommt bei uns eine Bibelstunde, die ist donnerstags 16 bis 17 Uhr, vorneweg Deutschunterricht. Wer damit vorbeikommen will, da kannst du auch das mal angucken, das ist ganz interessant. Seid ihr herzlich eingeladen. Das ist keine Bibelstunde für Flüchtlinge, das ist eine Bibelstunde für Deutsche und Ausländer. Also sind auch Deutsche gern gesehen, wobei die sich oft sachbarisch blicken lassen.